Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Heute mit dem Comedian Bastian Bielendorfer, nachdem er durch seinen Auftritt bei Günther Jauchs Wer wird Millionär und seiner Lebens- und Leidensgeschichte als Lehrerkind einem großen Publikum bekannt wurde, startete er durch. Er schrieb mehrere Bestseller über seine Erfahrungen als Lehrerkind, füllte mit seiner Comedy-Show riesige Hallen, wurde Teammitglied bei der Harald-Schmidt-Show, moderierte zusammen mit Elton Alle gegen einen und macht durch seine Podcasts von sich reden. Aktuell macht er das, was viele Künstler machen. Nur hat er ein äußerst unterhaltsames und auch nachdenkenswertes Buch darüber geschrieben, Die große Pause. Herzlich willkommen, Bastian Bielendorfer.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die vielen Vorschusslorbeeren. Die Leute fragen sich jetzt gerade alle, wer ist das? Aber es macht mich, freut mich trotzdem.
Sie sind mir Corona-bedingt aus dem Homeoffice zugeschaltet. Schade, dass wir uns nicht sehen können, aber es hat natürlich einen Vorteil. Wir können uns zumindest einbilden, der andere sitzt da, perfekt gepflegt und gestylt am anderen Ende der Leitung und nicht mit einer Frisur, die schon seit Wochen einen Schnitt benötigt. Wie sehen Ihre Haare aktuell aus?
Ich bin irgendwo der Missing Link zwischen Yeti und Mensch. Das ist nicht so doll. Also deswegen erspare ich Ihnen auch ein Videobild. Aber so geht es ja allen Bundesbürgern, außer der Kanzlerin gerade. Die hat sich ja frisch frisieren lassen. Die sieht immer toppi aus. Aber wir alle verkommen ja ein wenig.
Aber Sie wollten optisch nicht wechseln, oder?
Ich wollte, ja, ach, ich meine, ja, intellektuell vielleicht, optisch nicht unbedingt.
Hat Ihre Frau bei Ihnen noch nicht die Schere angesetzt?
Nee, meine Schwiegermutter hat sich letztens selbst die Haare vom Spiegel geschnitten und ich sage jetzt mal, das Verhältnis oder die Entwicklung war nicht die beste Idee. Und deswegen sind wir davon abgekommen. Deswegen gibt es ja das Friseurhandwerk und deswegen ist das auch ein Beruf, den man lernen muss, sagen wir es mal so.
Das mit dem Zuschalten hat noch einen weiteren Vorteil. Wir können uns sicher sein, dass das Gespräch zustande kommt. Denn wir hatten vor 6 Jahren schon mal eine Leute-Live-Sendung mit Publikum zusammen bei der Büchermesse Rheinland-Pfalz in der alten Lokhalle in Mainz. Und da waren Sie morgens in Köln in den falschen Zug gestiegen und statt nach Mainz nach Aachen gefahren. Können Sie sich noch daran erinnern?
Ja, daran werde ich mich den Rest meines Lebens erinnern. Das klingt jetzt so, als wäre ich in der Frühdemenz. Es war wirklich völlige Verpenntheit. Der Zug kam genau zu der richtigen Zeit. Ich habe gedacht, das muss er ja sein und in Köln kommen so viele an. Und als die junge Dame dann die Bahnbegleiterin durchsagte, sie sind im ICE Richtung Aachen, da ging mir aber richtig der Arsch auf Grundeis. Und dann habe ich bei ihnen angerufen und habe es ja dann mit Taxi aus Aachen nach Mainz geschafft, mit einem Taxifahrer, der die Schallgrenze durchbrochen hat auf meine Bitte hin und bin pünktlich, also wenn man so möchte, pünktlich, um genau eine Sekunde vor Aufzeichnungsbeginn bei Ihnen aufgeschlagen. Voll durchgeschwitzt und fertig mit den Nerven, aber war ja trotzdem noch ein schöner Tag.
Also das Publikum hatte auf jeden Fall seinen Spaß. Haben Sie eine vergleichbar stressige Situation jemals nochmal erlebt?
Boah, also so schlimm und dass ich so persönlich, vorsichtig gesagt, verkackt habe, weil es war ja nun mal wirklich alleine mein Fehler, das ist mir, glaube ich, nicht nochmal passiert. Ich bin eigentlich nicht der Typ, der Termine verpennt oder in die falsche Bahn steigt. Blöd war es natürlich, die halten auch den ICE nicht an für einen. Ich habe dann irgendwie versucht, die zu bestechen, gesagt, können Sie mich hier nicht irgendwie am Regionalbahnhof rausschmeißen? Aber der Dialog darüber war nicht sehr fruchtbar. Also die war nicht der Meinung, dass sie für mich den ICE anhalten würden. Das machen sie, glaube ich, erst ab Thomas Gottschalk-Niveau. Ich musste halt bis Aachen fahren und dann, ja, gib ihm. Ne? Das war keine preiswerte
Antwort. Damals waren sie ja auch noch nicht so bekannt wie heute. Heute würden sie vielleicht den ICE stoppen, keine Ahnung.
Vielleicht Bielendorfer ist an Bord, die stoppen. Die nehme ich jetzt schon gar nicht mehr mit, weil sie Angst haben. Ich bin in den falschen Zug gestiegen wahrscheinlich.
Seit ich die Sendung mit Ihnen damals hatte, Herr Bielendorfer, habe ich einen äußerst gebildeten Hörer, der mir regelmäßig nach der Sendung sehr nette und freundliche Mails schreibt und mich darauf hinweist, dass ich mal wieder den falschen Konjunktiv verwendet habe oder ähnliches. Da das das erste Mal nach der Sendung mit Ihnen passiert ist, habe ich den Verdacht, das ist Ihr Vater, der das unter Pseudonym macht. Halten Sie sowas für möglich?
Er hat viel zu tun, er ist jetzt Rentner und theoretisch kann das gut sein, dass er Ihnen regelmäßig schreibt. Er schreibt auf jeden Fall dem Spiegel, Stern und anderen Zeitschriften, die er abonniert hat, auch regelmäßig Verbesserungen ihrer Artikel. Und sitzt zu Hause auf der Couch und streicht Rechtschreibfehler in Fernsehzeitschriften an. Das ist zwar abstrus, aber ich könnte mir vorstellen, dass mein Vater das ist in jedem Fall.
Ja, dann auf diesem Wege.
Aber das wird ja nicht häufig vorkommen.
Herzliche Grüße an ihn.
In der Aussprache. Ja, herzliche Grüße, Papa.
Lassen Sie ihn eigentlich Ihre Bücherkorrektur lesen, bevor Sie sie dem Verlag zuschicken?
Wirklich, ja. Also meine Rechtschreibung, Orthographie ist sehr begrenzt. Er sagte immer, ich bin kurz vor der Legasthenie. Und dementsprechend lasse ich ihn alles lesen und inhaltlich hat er wenig auszusetzen, aber naja, von meiner Schreibe her dann leider oft doch.
Das ist interessant. Also die Geschichten, die sich da auch über ihn finden, wo er nicht immer richtig doll wegkommt, die steckt er einfach weg.
Ach, also erstens sind das ja sowieso schon immer die Kapitel, die er erst Korrektur gelesen hat. Ich habe noch nie irgendwas veröffentlicht, was ihn oder meine Mutter oder irgendjemand in meinem Umkreis jetzt ernsthaft gekränkt hätte. Das war auch bei den 4 Büchern davor nie so. Aber auch haben meine Eltern, meine Mutter lebt ja nicht mehr, aber mein Vater einen großen Sinn für Humor. Und wenn die darüber nicht lachen könnten, was ich über sie geschrieben habe, dann wäre keins dieser Bücher hier erschienen.
Was hat er denn zu Ihrem aktuellen Buch Die große Pause gesagt?
Es ist sein Lieblingsbuch bisher.
Oh.
Vielleicht, weil er am wenigsten vorkommt, aber ich glaube eher, weil es inhaltlich sicherlich mein erwachsenstes und vielleicht gelungenstes Buch ist. Viele, die meine vorigen Bücher gelesen haben und dies jetzt in den Händen hielten, waren wahrscheinlich erstmal über den relativ ernsten Tonfall des Buches irritiert. Aber es ist immer noch genug zum Lachen drin. Trotzdem wollte ich mich über das Thema Corona-Krise und die Auswirkungen, die nun mal global und auch privat und persönlich für mich bestehen, nicht lustig machen. Das hätte ich unangemessen gefunden.
Aber es gibt, wie gesagt, auch Unterhaltsames in dem Buch. Ihr Vater taucht auf, auch wenn eher als Randfigur. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, Ihre und seine Vorstellungen, wie man sein Leben unter Corona-Bedingungen ausrichten soll, unterscheiden sich ein klein wenig. Inwiefern?
Sie nähern sich über die Zeit jetzt ein wenig an, aber im Buch ist es so, dass Corona ja gerade erst ausbricht und dann ich die ersten 4 Monate so gesehen begleite, als es dann im Sommer abflacht, endet das Buch. Und besonders zum Beginn der Pandemie und dem ersten Lockdown ist es einfach so, dass ich, obwohl wir 100 Kilometer entfernt voneinander leben, meinen Vater faktisch am Leben halten muss und davon abhalten muss, sich durch unvernünftiges Verhalten selbst fast umzubringen, weil er halt entweder ständig Besuch hatte, weil er dieses Virus mit der Begründung, er hätte ja auch den Kalten Krieg überlebt und sowieso, es wäre schon viel Schlimmeres in der Menschheitsgeschichte geschehen, komplett gar nicht ernst genommen hat. Und erst merkte, als dann sein Umfeld, also die Menschen, mit denen er privat Kontakt hat und befreundet ist, auch reihenweise dazu übergingen, das doch deutlich ernster zu nehmen als er, dass er da vielleicht auf der falschen Fährte wäre. Wobei man auch sagen muss, dass ganz zu Beginn der Pandemie ich auch in meinen beiden Podcasts Bratwurst und Baklava und Alliteration am Arsch über diese ganze Entwicklung gesprochen habe und auch zugeben muss, dass wenn ich mir die Folgen von damals anhöre, die sicherlich nicht gut gealtert sind, weil ich und meine beiden Podcast-Partner darüber gemutmaßt haben, dass das uns wenige Wochen beschäftigen wird und genauso an uns vorbeiziehen wird wie die Vogelgrippe, die Schweinepest und alles andere, was bisher so da war und dann wieder ohne jeglichen privaten Bezug verschwand.
Na, da waren Sie ja nicht der Einzige, der so gedacht hat.
Ja.
Sie mussten in dieser Anfangsphase, als Ihr Vater das nicht so ganz ernst genommen hat, mussten Sie sogar als Streitschlichter zwischen Ihrem 70-jährigen Vater und dessen 60-jährigen Kumpel einspringen. Was hatte Ihr Vater da ausgefressen?
Er hatte, und das ist wirklich wie alles andere in dem Buch auch wirklich passiert, diesen Freund verärgert, indem er die Corona-Krise nicht ernst genommen hat und hatte sich im weitesten Sinne darüber lustig gemacht, dass dieser Freund sich einsperrt und sich eigentlich allem richtig Regeln befolgend nun mal davon fernhält, jetzt Menschen zu empfangen. Und dieser Freund war wahnsinnig wütend auf meinen Vater. Und dann musste ich, wie früher, wenn der Vater selbst, also da verdrehten sich komplett die Verhältnisse, musste ich antreten und diesen Streit zwischen den beiden schlichten, weil der mit meinem Vater nicht mehr sprechen wollte. Und da kommt man sich schon etwas seltsam so, wenn man als Mit-30er Sohn bei 65-Jährigen anrufen muss, wie früher, wenn man irgendwie aufs Fußballfeld als Papa ging und den Streit zwischen zwei Schülern schlichten musste. Da hat sich's bei uns komplett verdreht. Und das kommt auch in dem Buch vor. Mittlerweile reden sie wie mal miteinander. Das ist schon mal gut.
Also Sie haben es hingekriegt.
Ich habe es hingekriegt. Es war aber gar nicht so leicht. Und also mein Vater hatte sich dann noch einen genialen Plan ausgedacht, wie er den begeistern könnte, nämlich indem er ihn zu einem Konzert einlädt, um es wieder gut zu machen, wenn Corona vorbei ist. Und dann klärte mich der Freund von ihm darüber auf, dass Konzerte mit meinem Vater immer darin bestehen, und das ist auch wirklich wahr, daran erinnere ich mich auch an meine Kindheit, dass man hinter einem verschalten Bauzaun steht, außerhalb des Geländes, auf einer Orangenkiste und sich das Konzert von außen anguckt, weil das heißt bei ihm, er hat eine Karte gekauft. Er hat keine Karte gekauft, man steht dann einfach da und guckt das Konzert, sagen wir mal, über die Köpfe aller anderen hinweg, als wenn man sich die Karte nicht leisten könnte. Und der Freund hat dankend abgelegt, mit ihm nochmal dahin zu gehen, sagen wir es mal so.
Komisch eigentlich, ne?
Überraschend, ja, ich war auch sehr überrascht.
Aber dieser Erziehung zur Sparsamkeit verdanken Sie ja vielleicht aktuell auch, dass Sie trotz fehlender Auftrittsmöglichkeiten keine größeren finanziellen Sorgen haben, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin sehr bodenständig erzogen worden. Also lustigerweise schrieb mir gestern jemand, der mich im Urlaub oder meine Familie im Urlaub kennengelernt hat, 1995, da war ich so 11, 12 Jahre alt, dass er mein Programm im WDR gesehen hätte, weil das gestern wiederholt wurde, mein Comedy-Programm. Und er sich dann daran erinnerte, dass wir uns damals in diesem doch sehr, sehr schlechten Hotel getroffen haben als Kinder, weil unsere Eltern in einem Ein-Sterne-Hotel Urlaub gemacht haben. Und er sich immer noch wundert, warum überhaupt die Lehrerfamilie dort in diesem sehr billigen Hotel auf Gran Canaria war. Und das hat ein bisschen was mit der DNA meiner Familie zu tun, dass mein Vater auch theoretisch eine Jugendherberge genügen würde. Und dass wir eigentlich schon dankbar waren, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und das schließt sich, sagen wir mal, heute in mein Leben so ein bisschen fort. Ich bin kein Geißhals. Aber ich habe die letzten Jahre so bescheiden gelebt, dass es nicht eine ganz große finanzielle oder private Katastrophe für mich war, dass ich im Moment im weitesten Sinne arbeitslos bin.
Aber Sie gehen schon heute, wenn Sie offen haben, denn auch mal in ein Restaurant, auch wenn gerade keine Hochzeit ansteht oder keine Beerdigung, oder?
Ja. Also in meiner Kindheit war es so, dass ich wirklich geglaubt habe, weil mein Vater diese Regel uns zu Hause erzählt hat, in Restaurants darf man nur gehen, wenn eine Beerdigung oder eine Hochzeit oder ein Geburtstag stattfindet, sonst lassen die einen da nicht rein. Und ich habe das als Kind geglaubt. Er hat mir auch mal erzählt, dass nur schlechte Menschen im Bus und Bahn Tickets kaufen müssten. Was dazu führte, dass ich mit 10 Jahren mal kontrolliert wurde, als ich das erste Mal Bahn gefahren bin und gedacht habe, ja, ne, ich brauche ja kein Ticket. Und dann dem Kontrolleur eins vorheulte, dass ich doch ein guter Mensch wäre. Und der wahrscheinlich dachte, ich wäre komplett bescheuert. Solche Sachen hat mein Vater bis heute auch, sagen wir mal, zieht er so seltsame Verhaltensweisen durch, für die ich mich dann manchmal zumindest ein wenig schäme.
Das Ganze wurde ja als Kind noch getoppt durch entsprechende Camping-Erfahrungen, die sich bei Ihnen so tief festgesetzt haben, dass auch in Zeiten von Corona, letztes Jahr im Sommer, als Campingurlaub ja voll im Trend lag, für Sie klar war, als Sie den Urlaub mit Ihrer Frau planen, auf gar keinen Fall. Auf was für traumatische Camping-Erfahrungen können Sie da zurückblicken?
Oh, ich bin eigentlich nur einmal in meinem Leben campen gewesen und zwar mit diesem besagten Vater, da war ich auch so um die 10 Jahre alt und es war eine so nicht enden wollende Aneinanderreihung von Vollkatastrophen, weil wir natürlich auch auf die grundsätzlichen Umstände von Camping gar nicht vorbereitet waren. Nicht nur, dass wir familienbedingt nicht in der Lage sind, ein Zelt aufzubauen, sondern dass wir auch einfach nichts hatten, um uns am Leben zu halten. Und mein Vater auch so laut schnarcht, dass die holländischen Nachbarn uns nachts gegen das Zelt gepinkelt haben, aus purem Hass, dass wir dann nie wieder, aber auch wirklich nie wieder in Campingurlaub fahren wollten. Das ist eine lange zurückliegende Erinnerung, die ich aber doch immer wieder gerne rauskrame. Ja. Und Campen findet in meiner Familie nicht statt.
Und wohin sind Sie mit Ihrer Frau im Corona-Sommer dann letztlich verreist?
An die Ostsee, wo wir schon viele, viele Jahre hinfahren und wo meine Familie mittlerweile eine kleine Wohnung hat.
Nur waren dieses Mal wahrscheinlich mehr Menschen dort, oder?
Es waren mehr Menschen dort als sonst. Es gab ja wirklich, das war ja letztes Jahr wie in den 50ern, Heimaturlaub war auf einmal heiß. Und das war schon seltsam, wenn man den Ostseestrand sieht und man denkt, man wäre in Rio de Janeiro, weil auf einmal 70 Millionen Leute da sind. Und normalerweise ja eigentlich fast nur deutsche Rentner dahin fahren. Aber es war eine ganz nette Abwechslung. Ich bin mal gespannt, wie es diesen Sommer aussehen wird. Das können wir ja alle noch nicht so richtig vorhersehen.
Nee, können wir nicht. Mein Eindruck ist, wir wissen zwar alle, dass wir uns an die Beschränkungen halten müssen, natürlich, und dass Corona gefährlich ist, aber inzwischen sind die meisten von uns doch ziemlich Corona-müde. Dieses Wir schaffen das vom Anfang ist irgendwie ein bisschen verpufft. Viele haben einfach auch keine Kraft mehr, sei es, weil sie schon so lange die Doppelbelastung Homeoffice, Homeschooling schultern, kleine Kinder zu Hause haben oder eben gar nichts zu tun haben und um ihre Jobs fürchten. Wie Corona-müde sind Sie inzwischen?
Ehrlich gesagt auch ganz schön. Ich komme aus der privilegierten Situation, dass ich eben keine Angestellten habe, die ich über Wasser halten muss, dass ich keine Firma leite, dass ich nicht in einem Pflegeberuf arbeite unter menschenunwürdigen und schlecht bezahlten Bedingungen. Das heißt, ich habe es ja schon gut. Trotzdem ist es so, dass besonders jetzt die letzten Wochen, jetzt gerade kommt ja der Frühling zurück, das macht es alles etwas einfacher. Aber diese Wochen in dieser Kälte und dieser Spätwinter jetzt, das ist schon eine sehr belastende Situation, wenn man sich zu Hause wirklich über ein Jahr eingesperrt fühlt. Und also ich bin weder ein Corona-Leugner, noch glaube ich, dass die Politik nicht mit bestem Wissen und Gewissen alle Entscheidungen getroffen hat, die sie getroffen haben. Aber man muss schon sagen, dass natürlich dieses ständige Ändern von Inzidenzzahlen, dieses ständige Ändern von wann können wir wieder ein annähernd normales Leben führen und auch die Enttäuschung der Bürger, was ich persönlich auch komplett nachvollziehen kann, dass in anderen Ländern das Impfen so wunderbar vorangeht und wir in Deutschland, obwohl wir uns ja nun mal auf vielen technischen Niveaus ganz oben in der Welt sehen, nicht in der Lage sind, 82 Millionen Bundesbürger zu impfen, dass das frustrierend und auch müde machend ist, kann ich nachvollziehen.
Bei Ihnen klingelt es gerade im Hintergrund.
Das war der UPS-Bote. Ja, müssen wir ganz kurz unterbrechen. Geben Sie mir eine Minute voran.
Aber bitte natürlich.
Tut mir sehr leid.
Kein Problem.
Ja, hallo. Dankeschön. Tschüss. So, da bin ich wieder.
War der UPS-Bote jetzt da und hat das Paket abgeholt?
Der UPS-Bote war da, hat das Paket abgeholt. Das ist ganz nett, weil ich hatte es auch schon mal zur Deutschen Post gebracht und die haben es dann, weil es zu groß war, an mich zurückgeschickt. Sie konnten es nicht an den Empfänger schicken, aber an mich zurück, das ging dann. Und jetzt hatte ich die ganze Zeit ein Riesenpaket hier rumliegen. Das ist ja auch eine der Sachen, die wir über diese Krise hinweg wirklich nicht vergessen dürfen, den Leuten in der Logistikbranche mal ein bisschen dankbar zu sein, weil die halten uns seit einem Jahr letztlich am Leben. Natürlich ist es für den Einzelhandel, der komplett am Boden liegt und nicht mehr existiert gerade, ist es der Horror. Auf der anderen Seite können wir froh sein, dass wir so viele Leute haben, die Pakete ausliefern gerade. Weil sonst würde man sich ja komplett losgelöst fühlen vom normalen Leben.
Und Sie haben ja auch in Ihrem Buch schon geschrieben, kontaktlos, wie zum Beispiel, wenn man Pakete gebracht bekommt. Genau, viele deutsche Ehen. Ja. Aber sollte zum Unwort des Jahres erklärt werden.
Ja, das ist natürlich, da müssen wir nicht drum rumreden, schon eine bedrückende Situation, dass mittlerweile alles kontaktlos geworden ist. Bei manchen Sachen ist man froh, weiß ich nicht, beim McDonald's Drive-In oder so, da kann man trotzdem davon ausgehen, dass einer einem noch einen Burger genießt hat, aber grundsätzlich dieses grundsätzlich kontaktlos halten unserer Gesellschaft ist ja etwas, was wirklich sehr unangenehm ist und ja, was mir fehlt, ehrlich gesagt. Also besonders ganz am Anfang der Pandemie und jetzt auch, als es wieder kalt wurde, hatte man ja das Gefühl, dass die Leute teilweise auf der Straße so eine Art Yoga-Tanz um einen herum ausführen, so eine Pirouette, damit sie einem ausweichen können. Und besonders am Anfang wurde man ja auch auf der Straße angestarrt, wenn man mit seinem Hund spazieren gegangen ist, als hätte man gerade persönlich den Untergang der Welt befohlen. Die Kontaktlosigkeit ist schon was, was besonders bei Menschen, die, glaube ich, alleinstehend sind oder älteren Menschen, wahnsinnig anstrengend und fürchterlich ist. Ich bin froh, dass ich kein Single in Zeiten von Corona bin.
Nee, bei Ihnen war ja genau das Gegenteil der Fall. Sie sind in einer Zwangsvierer-WG gelandet. Nicht nur mit Ihrer Frau, das wäre noch normal, und dem Mops, sondern Ihre Schwiegermutter war in der ersten Corona-Welle bei Ihnen eingezogen. Wie kam das?
Das klingt jetzt wirklich wie der absolute Horror, wenn Sie es so wiederholen. Da haben Sie recht. Das kam dadurch, dass als Corona ausbrach, das war ja ungefähr um den 12. März herum, als es plötzlich, es trat ja wirklich ganz plötzlich in unser Leben, es gab Berichte bei Nachrichtensendern darüber, es gibt eine neue Virusform und man muss sich irgendwie schützen, und ich habe das ein paar Tage vorher doch belächelt, als es auf einmal Schlangen vor den Apotheken für Masken gab. Und dann war ich in Berlin bei der Dieter-Nuhr-Show, bei Nur im Ersten, und bin dort aufgetreten, und da war schon zu spüren, das war am 12. März, dass sich die Situation auf einmal verändert, weil es war bei einer Show, die normalerweise lange Warteschlangen hat, damit man da überhaupt reinkommt als Zuschauer, und lange Wartelisten, waren nur die Hälfte der Zuschauer erschienen. Und das war nicht nur für mich, sondern auch für Dieter Nuhr und alle anderen, die dort arbeiten, eine sehr seltsame Situation. Das konnte sich irgendwie keiner so richtig erklären. Und da merkte man schon, dass diese ganze Situation sich gerade verändert. Und meine Schwiegermutter war zu der Zeit, an dem Wochenende, in dem ich bei Dieter Nuhr war, bei uns zu Hause zu Besuch. Und die ist Anfang 70. Und als es dann klar wurde, okay, jetzt gibt es auf einmal einen Lockdown und die Bahnen fahren nicht mehr und man soll sich zu Hause aufhalten, hat meine Frau dann mal rigoros entschieden, Mama bleibt hier. Und das ist auf manchen Ebenen schön, weil meine Schwiegermutter eine sehr liebenswerte Person ist. Auf manchen Ebenen, wenn man das 4 oder 6 Wochen gemeinsam macht, aber durchaus zu dem Bedürfnis von häuslicher Gewalt führen kann. Weil es nicht so leicht ist, mit seiner Schwiegermutter unter einem Dach zu leben.
Wie groß ist Ihre Wohnung?
Größer als meine Schwiegermutter, aber doch zu klein.
Die ist, glaube ich, 1,50, die Schwiegermutter, schreiben Sie im Buch. Ne?
Wenn sie auf dem Kasten Bier steht, ist sie ungefähr 1,50, richtig? meine Wohnung ist ungefähr 100 Quadratmeter groß. Also man konnte sich so weit aus dem Weg gehen, allerdings hat sie einfach auch einen anderen Lebensrhythmus als wir. Ich bin eher so der Schluffi, der dankbar dafür ist, dass er einen Großteil seines Lebens die Zeit selbst einteilen kann beim Bücherschreiben und abends auftreten muss. Ich bin so der klassische Langschläfer. Und wenn ich mich morgens dann hier aus dem Bett gepellt habe, so gegen 9 Uhr, vielleicht auch 9:30 mag es sein, dann war sie schon dabei, die komplette Wohnung aufzuräumen oder auf den Fliesen vor unserem Badezimmer zu knien und da den Dreck aus den Fugen zu kratzen, weil sie doch auch ein anderes Bedürfnis nach Hygiene und Sauberkeit hat. Und nach so 3-4 Wochen kam man sich vor, als hätten die Heinzelmännchen bei einem gewohnt, weil die komplette Wohnung umsortiert war. Und man sich ja auch schlecht aus dem Weg gehen kann, wenn man nicht raus darf. Ich konnte nicht ins Hotel ziehen, weil Hotels gab es auch nicht mehr. Und da habe ich gedacht, dann schreibe ich mal darüber, über diese lustige Situation mit Schwiegermutter. Und das ist ganz nett geworden.
Aber geben Sie doch mal ruhig zu, als Ihre Schwiegermutter angefangen hat, die Klamotten ihrer Tochter, sprich ihrer Frau Nadja, auszusortieren, weil sie meinte, das kann jetzt mal wirklich weg. Da fanden Sie das gar nicht so schlecht, oder?
Das stimmt allerdings. Das waren die Momente der wahren Genugtuung, als diese unfassbare Wust an Quatsch, den meine Frau über die letzten 16 Jahre der Beziehung angesortiert hat, dann mal so langsam aussortiert wurde. Meine Frau neigte dazu, sich schlecht von Dingen trennen zu können, und wir wirklich schon so abstruse Situationen gehabt haben, wo ich ein 20 Jahre altes Kelly Family T-Shirt, das sie offensichtlich Anfang, Mitte der 90er mal getragen hat, als sie Fan dieser Band war, aus dem Schrank nahm und sie es mir wirklich erratisch schreiend aus der Hand riss und sagte, das wird niemals weggeworfen. Und dann wurde das ganz ordentlich, auch wenn die Wahrscheinlichkeit bei 0% liegt, dass sie das in diesem Leben nochmal anziehen wird, wurde das dann ganz ordentlich gefaltet wieder in den Schrank zurückgetan, in den kleinen Paddy Kelly Schrein, den sie dort aufbereitet hat. Und da musste ich schon etwas schmunzeln. Meine Schwiegermutter hat dieses Muster zumindest in gewissem Maße durchbrochen, ja.
Und Sie konnten ihr dabei zuschauen, wie sich ihr Kühlschrank in eine Art Kunstwerk verwandelt hat.
Ja, das war auch relativ schwierig, besonders in einer Phase der Pandemie, in der man nicht gut in den Supermarkt gehen kann und insgesamt das, was man zu Hause hat, ja wegen geschlossenen Restaurants auch dazu führt, dass man eigentlich jeden Tag kochen muss, dass meine Schwiegermutter anfing, Sachen wegzuwerfen, die sie für abgelaufen hielt, die ich glaube, die nicht ablaufen können. Also wenn Salz 7 Millionen Jahre unter irgendwie einem israelischen Salzberg gelegen hat und dann 3 Monate drüber ist, weil es bei Aldi im Regal stand, dann kann man das immer noch zu sich nehmen. Sie hat aber wirklich alles entsorgt, sodass der Kühlschrank nachher faktisch leer war. Und das waren so die Momente, wo es doch relativ schwierig war mit uns, sagen wir es mal so.
Auf der anderen Seite, das, was noch im Kühlschrank drin stand, war mehrfach umhüllt, schreiben Sie im Buch.
Ja, sie hat so Sarkophage für Frischkäse erschaffen, indem sie wirklich alles in Frischhaltefolie eingepackt hat, als wäre es todähnlich am Huhn. Und man musste sich immer erst durch mehrere Schichten Frischhaltefolie prügeln, bis man irgendwann mal irgendwas zu essen im Mund bekam. Sie ist halt sehr hygieneorientiert. Sie ist eine Dame Anfang 70. Ich bin so eher der Typ wie mein Vater. Wenn die Banane an der einen Seite schimmelt, isst man halt die andere Seite auf. Da mussten wir uns erstmal ein bisschen aneinander gewöhnen. Aber dann so nach ein paar Wochen. Außerdem muss man auch sagen, dass sie jetzt mit der Darstellung im Buch eigentlich sehr glücklich ist. Also als dann irgendein Nachbar sie letztens als die bekannteste Schwiegermutter Deutschlands bezeichnete, war sie doch voller Stolz.
Ihre Frau stand ja da irgendwie zwischen den Fronten, stelle ich mir vor, oder?
Och, das tut sie schon 16 Jahre, aber das macht sie ganz gut. Meine Frau hat ein relativ, ich nenne sie immer die kleinste Diktatur direkt hinter nach Nordkorea. Dementsprechend ist es nicht so, dass meine Frau vom Ego her gelitten hätte in der Zeit.
Na, da bin ich jetzt doch beruhigt.
Ja, da können alle beruhigt sein.
Was ja hilft in solchen Situationen, um sich nicht gegenseitig an die Gurgel zu gehen, ist, dass man eine ähnliche Vorstellung von Humor hat. Gibt es denn Dinge, wo Sie sagen, da können wir wirklich beide herzhaft drüber lachen?
Oh ja, viel. Das klingt jetzt wirklich roll, weil das auch alles schon so alt ist und weil man mir das als jungen Bursche wahrscheinlich gar nicht mehr zutraut. Aber ich finde, Loriot ist immer noch eine der schillerndsten und tollsten Genies, die deutsche Humorlandschaft jemals gehabt hat. Also ich kann mir wirklich, 35 Jahre später habe ich mir in der Krise mit meiner Schwiegermutter und meinem Vater, meiner Frau und auch meinem Vater dann später noch, Papa Ante Portas angeschaut und kann darüber immer noch dermaßen lachen, wenn er sagt, ich bin lose, ich kaufe hier ein. Das sind so Sachen, die nie schlecht werden und wo du denkst, wie kann es sein, dass Humor so zeitlos sein kann? Die Loriot-Filme sind von Ende der 80er und funktionieren immer noch vollkommen. Völlig anders als die Otto-Filme, die auch Ende der 80er entstanden sind und überhaupt nicht mehr funktionieren. Wir haben eigentlich schon ein sehr ähnliches Verständnis von Humor. Obwohl es oft so ist, dass wenn ich jetzt meine Bühnenprogramme schreibe, zum Beispiel habe ich mal die Figur Ludger in eines meiner Bühnenprogramme eingeführt.
Ja, die ist herrlich, die liebe ich, genau, der Waldorf-Neffe. Ja.
da hat meine Frau direkt gesagt, das werden die Leute nicht lustig finden, das wird ihnen nicht gefallen. Und manchmal kann ich wissen, wenn meine Frau ganz bewusst etwas ablehnt und es überhaupt nicht mag, dann wird es funktionieren.
Jetzt sind Sie ja jemand, der auf der Bühne natürlich mit Humor arbeitet, aber auch Sie mussten ja in der Corona-Zeit feststellen, dass Humor und vor allem Ironie nicht von allen so wirklich immer verstanden werden. Sie haben einen Tweet abgesetzt und dann Applaus von der völlig falschen Seite bekommen. Was hatten Sie getwittert?
Ich kann den Tweet nicht genau reproduzieren, aber ich hatte getwittert, glaube ich, dass wenn die Pandemie so weitergeht, dann werden Bill Gates und Jeff Bezos, nachdem sie uns ordentlich durchgeimpft haben, zusammen eine Herrenboutique in Wuppertal aufmachen oder so. Und das führte dazu, dass sehr viele Menschen aus dem falschen Spektrum, deren Meinung ich nun mal überhaupt nicht vertrete, also Corona-Leugner, Spinner aus Attila Hildmanns Telegram-Gruppe, mir auf einmal Beifall spendeten und sagten, ja, hier der Bill Gates, der ist ja hinten dran, uns alle zu versklaven, der will uns ja alle zu willfährigen Sklaven seines Microsoft-Systems machen und so, und da bin ich wirklich völlig raus. Natürlich gibt es auch in der jetzigen Krise Firmen, die Gewinne machen. Und natürlich gibt es auch in dieser ganz schrecklichen Situation, in der wir uns global befinden, Leute, die davon Gewinn machen. Also beispielsweise habe ich jemanden kennengelernt, das ist kein Witz, der in einer Firma, die Lungenmaschinen herstellt, arbeitet, also Beatmungsgeräte. Mhm. Der hat natürlich die Zeit seines Lebens, besser haben die noch nie verdient. Aber trotzdem muss man doch so zurechnungsfähig und klar im Kopf sein, zu sehen, dass selbst für die Superreichen und selbst für die Firmenchefs und für uns alle, also für uns universell als Gesellschaft und vielleicht sogar als Weltengemeinschaft, diese ganze Sache eine komplette Katastrophe ist. Und dass niemand sich das wünschen kann, was jetzt passiert ist. Wir Menschen suchen halt nun mal immer bewusst nach Erklärungen für Dinge, die wir nicht erklären können. Und ich glaube, im Fall von Corona gibt es keine solvente Erklärung dafür, warum das passiert ist. Das ist weder etwas, was auf uns losgelassen wurde, um die Weltwirtschaft zu beeinflussen. Auch Bill Gates hat das nicht in seinem Hobbykeller neben den Vogelhäuschen entwickelt. Und das dient auch nicht dazu, dass irgendwelche dunklen Mächte uns per Impfung durchchippen können, sondern es ist einfach eine traurige Entwicklung, die aber auch schon vor vielen Jahren vorhergesagt wurde. Also ausgerechnet Bill Gates, auf den sie immer alle draufhauen, hat vor vielen Jahren, also ich glaube vor 6 Jahren mittlerweile, mal eine längere Rede vor einem größeren Forum gehalten, wo er von der größten Bedrohung des 21. Jahrhunderts gesprochen hat. Ja. Und da sprach er eben nicht von Atomkraft und da sprach er nicht von Kriegen, sondern da sprach er von Pandemien.
Ja, da würde der Verschwörungstheoretiker sagen, und sehen Sie, das ist der Beweis, dass der es damals schon wusste und geplant hat. Genau.
Ja, so blöd müsste der dann aber auch erstmal sein, dass er das vorher anmoderiert, bevor er die ganze Welt. Also ich meine, jeder zurechnungsfähige Mensch weiß, Christoph Waltz hat es so letztens so schön gesagt, Querdenker zeichnen sich dadurch aus, dass sie entlang des Brettes denken, das vor ihren Kopf genagelt ist. Und so sehe ich es leider auch. Niemand kann ein Interesse an der Situation haben, wie wir sie im Moment haben.
Sie sagen ja auch, Corona ist wie eine Art Brennglas. Wie meinen Sie das?
Naja, es bringt im letzten Schritt das Gute und das Schlechte in uns hervor. Es verstärkt den Narzissmus, den Egoismus, den wir nun mal alle, auch ich, in uns haben. Aber es zeigt auch den Altruismus und es zeigt auch die Mitmenschlichkeit. Also ich habe genau diese beiden Extreme innerhalb der Corona-Krise dauerhaft erlebt. Ich wohne 2 Stockwerke über einer älteren Dame, die schon Mitte 80 ist, aber immer noch sehr rüstig. Und als Corona ausbrach, dann bin ich zu ihr runter und habe gesagt, kann ich Ihnen irgendwie was Gutes tun? Können wir Sie Ihnen was bringen, wenn ich für Sie einkaufen soll? Und sie sagte dann nur genervt, Sie sind schon der 5., der heute für mich einkaufen will. Ich gehe gerne selber einkaufen. Und ich konnte sie auch verstehen, weil auf der einen Seite war es nun mal ein Indiz dafür, dass die Menschen in meiner Hausgemeinschaft alles recht mitfühlende Wesen sind. Auf der anderen Seite will sie sich auch noch selbstständig fühlen. Und ich habe aber auch, genau wie alle anderen, die uns gerade zuhören, diese erschreckenden und aber auch letztlich unvermeidlichen Situationen des totalen Egoismus erlebt, wo sich Leute an der Supermarktkasse allen Ernstes um Toilettenpapier und Backhefe prügeln. Wo man so denkt, Leute, ernsthaft, also wir haben gerade einen deutschlandweiten Lockdown und worüber ihr euch streitet ist, ob ihr morgen Oberländer Hellbrot backen könnt, habt ihr so noch alle? Also das ist ja aus der Rücksicht oder aus der Perspektive rückblickend sowas von abstrus, was für Dinge verknappt worden sind. Und das zeichnet natürlich Deutschland nochmal im Gesonderten aus, dass wir in Deutschland, in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, sind Kondome knapp geworden. In Holland haben sie Gras, also Haschisch gebunkert und wir Deutschen Toilettenpapier und Backhefe. Also besser kann man die deutsche Seele ja kaum abbilden.
Jetzt hat Ihr Leben ja eine komplette Wendung oder einen kompletten Stopp erfahren. Sie waren vorher 150 Tage im Jahr unterwegs auf Bühnen. Dann zu Hause, klar, sie hatten noch ihre Podcasts, aber das Leben war doch sehr viel ruhiger. Was haben Sie denn durch Corona über sich selbst gelernt?
Also ich habe auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist Demut und Dankbarkeit für meine private Situation jetzt. Also dass ich nun mal in einer so exponierten und schönen Lage bin, eben nicht so massiv bedroht zu sein. Klar, wenn Corona jetzt noch 10 Jahre, Gott bewahre, aber noch 10 Jahre fortlaufen würde, dann wird es auch irgendwann bei mir knapp. Aber ich habe eine gewisse Demut dafür gelernt, dass wir in einem Land leben, in dem wir eine demokratisch gewählte und zurechnungsfähige Führung haben, ob man jetzt die CDU oder die SPD wählt oder die Grünen. Da muss man nur in unsere transatlantischen Partnerländer schauen. Da graust es einem ja, also in jeder Hinsicht. Ich bin froh, dass die geisteskranke Orange jetzt abgewählt worden ist und in Florida Golf spielen gegangen ist. Man darf wirklich nur von ganzem Herzen sich wünschen, dass dieser Idiot nie zurückkehren wird. Aber ob man Angela Merkel mag oder nicht, man muss trotzdem sagen, dass man das Gefühl hat, dass man eine auf wissenschaftlichen Fakten basierende Führung in Deutschland hat. Also dass man dort Menschen hat, die bereit sind, der Wissenschaft zuzuhören. Und in den Ländern, in denen das nicht so war, Bolsonaro in Brasilien, Trump in Amerika, sieht man ja die extremen Auswirkungen. Ich meine, Amerika hat über 500.000 Corona-Tote. Das ist eine absolut erschreckende Zahl. Und diese Demut, die habe ich auf jeden Fall durch diese Krise gelernt.
Und Sie haben auch ein paar Dinge neu ausprobiert. In Ihrem Buch beschreiben Sie, dass Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben 10 Kilometer gejoggt sind.
Ja, also gejoggt würde ich das nicht unbedingt nennen. Krepiert. Ich bin 10 Kilometer am Stück krepiert. Ich habe einen Podcast mit einem Freund, der hatte ich eben erwähnt, Alliteration am Arsch. Und wir sind beide so dicke Nerds der 80er Jahre Kinder oder Kinder der 90er auch. Und unterhalten uns jede Woche über alles Mögliche auf der Welt und besonders schön auch über so Themen der 90er Jahre Super Nintendo und Filme und sowas. Und wir sind beide auch über die Jahre dick geworden. Das muss man einfach mal festhalten. Wir haben ordentlich Hüftspeck und Hüftgold bekommen. Und kurz bevor Corona ausbrach, haben wir im Podcast beide beschlossen, wir ziehen das durch. Wir laufen mal endlich 10 Kilometer. Wir schaffen das, 10 Kilometer zu laufen. Für Reinhard, meinen Freund, fast noch schwieriger, weil der locker 30 Kilo Übergewicht hatte. Bei mir sind es eher so 15. Und da wir uns nicht so oft sehen, habe ich das gar nicht mitbekommen, sondern er wohnt 300 Kilometer entfernt, wir halt immer nur digital podcasten. Habe ich irgendwann, als wir dann mal wieder aufeinander trafen, so in seinen Bauchbereich gefasst, dachte, hör mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. Weil er hatte gesagt, er kommt nicht vom Fleck beim Training. Und dann wurde mir klar, der Sack hat mich veräppelt. Der hat nämlich sich ein Laufband gekauft und mit er kommt nicht vom Fleck beim Training, meinte er, er steht zwar an einer Stelle, aber läuft trotzdem jeden Tag und hatte 30 Kilo abgenommen.
Boah, es ist gemein.
Das war sehr gemein, aber man muss es ja auch anerkennen. Also er hat es wirklich durchgezogen. Und dann Anfang Mai war eigentlich ein gemeinsamer Lauf gegeneinander mit Community, also mit Zuschauern geplant, wo dann auch die Leute, die uns hören, auch mit hätten laufen können in Essen. Das ging ja dann wegen Corona nicht, dann sind wir separat voneinander gelaufen. Reinhard hat das eiskalt durchgezogen, hat glaube ich 15 Minuten weniger gebraucht als ich. Und ich bin an der Ostsee gelaufen und bin also mehrere Male fast verstorben auf dem Weg. Also 10 Kilometer habe ich seitdem auch nicht mehr geschafft. Klingt jetzt für jeden Marathon und Extremläufer extrem lächerlich, aber war für mich schon eine Herausforderung. Und meine größte Angst war eigentlich, ich bin auch das erste Mal an der Ostsee so weit gelaufen, dass ich am FKK-Strand vorbeikam. Und da hatte ich mir natürlich innerlich erhofft, dass da ein paar erheiternde Bilder bei rauskommen würden. Irgendwie sehr gut gebaute junge Damen, die dort nackt Beachvolleyball spielen. Es waren allerdings größtenteils nur Rentner mit Hodensäcken wie Medizinbälle, die dort Beachvolleyball spielten. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass, wenn ich jetzt dort vor Ort kollabiere, ich am Ende irgendwie eine Mund-zu-Mund-Wiederbelebung von einem Mann mit 3 Zähnen bekomme. Deswegen habe ich die 10 Kilometer durchgezogen.
Sehr löblich. Sie hatten ja kürzlich sogar mit einem Personal Trainer trainiert. Habe ich im Netz gesehen, entdeckt. Wie kam das?
Das hatte was damit zu tun, dass ich bei der schönen Show bei Vox mitgemacht habe, Showtime of My Life, Stars gegen Krebs. Ich glaube, ich habe mich noch nie so lange oder habe noch nie so lange gehadert bei einem Showkonzept sozusagen, weil es da grundsätzlich darum ging, 8 Männer und 8 Frauen treffen sich, studieren einen Tanz ein. Da bin ich ja eigentlich schon mal raus, weil für mich ist jede Leistung über Sitzen schon ein körperlicher höchster Sport. Am Ende dieses Tanzes strippen sie auch noch. Und das Strippen sollte, und jetzt schlucken natürlich manche dazu dienen, auf die Krebsvorsorge aufmerksam zu machen, weil die Message dieser Show war, wenn wir bereit sind, uns vor Publikum auszuziehen, und ursprünglich sollte das Finale vor 2000 Menschen stattfinden im Admiralspalast in Berlin, warum seid ihr dann nicht bereit, euch vor eurem Arzt auszuziehen? Die Krebsvorsorge hakt besonders bei Männern viel weniger als bei Frauen, weil die viel körperbewusster sind und auch viel früher an das Thema Vorsorge herangeführt werden, meistens ja auch von ihrer Mutter und weil sie dann zum Frauenarzt gehen. Bei Männern existiert das nicht. Es gibt keine Kultur der Vorsorge. Viele Männer wissen überhaupt nicht, dass Hodenkrebs die häufigste Krebserkrankung bei Männern zwischen 20 und 40 ist und gehen dementsprechend gar nicht zum Arzt. Männer haben ja oft dieses Selbstbild, wer zum Arzt geht, zeigt Schwäche und deswegen mache ich das nicht. Und da ich nun mal in meiner Familie bedauerlicherweise auch Krebsfälle hatte und Menschen an Krebs habe sterben sehen, habe ich mich entschieden, dort mitzumachen und meinen inneren Schweinehund zu überwinden.
Wie schwer ist es Ihnen gefallen, die Hüllen fallen zu lassen?
Unfassbar schwer. Also es war wirklich am Ende interessanterweise nicht. Es war wie eine gemeinsame Reise. Wir haben das mit 8 Jungs gemacht. Uli Roth, ein Handballer der 80er, ein ganz, ganz toller Typ. Faisal Kawusi, meinem Comedy-Kollegen Jochen Schropp, dem Moderator von Sat.1. Philipp Boy, ein Olympiaturner. Marco Russ, der auch selber Hodenkrebs hatte, der Fußballer bei Eintracht Frankfurt war. Und für mich körperlich, mit meiner körperlichen Fehlerhaftigkeit und so, wie ich mich persönlich ehrlich gesagt auch nicht mag, ich mag Nacktheit nicht und ich mag meinen Körper auch nicht sonderlich gern, war es eine unfassbare Überwindung. Das Einzige, was mich darüber getragen hat, war wirklich die Gemeinschaft. Also wir sind innerhalb ganz kurzer Zeit zu 8 Freunden geworden, die sich auch immer noch privat treffen. Also wir haben jetzt gerade erst unser nächstes Treffen mit den 8 Jungs für April ausgemacht, wenn es Corona-bedingt gehen wird. Wenn es nicht geht, geht's nicht. Und diese Gemeinschaft, die wir da gefunden haben, durch den puren Zufall, dass wir uns alle unglaublich sympathisch waren, das hat sich in dieser Show übertragen. Das fand ich ganz wunderbar. Und ich weiß von einigen Urologen, mit denen ich Kontakt hatte, dass deren Praxen in den letzten 3 Wochen seit der Ausstrahlung explodiert sind vor Vorsorgeuntersuchungen.
Also wir werden sie jetzt noch öfters nackt im Fernsehen sehen.
Das ist theoretisch die Zweitkarriere. Magic Basti, Sie sehen mich dann auf Tour, eingerieben mit Schlagsahne. Nein, das war ein einmaliges Erlebnis. Und sonst sieht mich, glaube ich, nur noch meine Frau und meine Schwiegermutter nackt, wenn sie bei uns im Wohnzimmer putzt.
Dass Sie da mitgemacht haben, Sie haben es eben schon angedeutet, hängt damit zusammen, dass Sie auch andere Menschen in der Familie hatte, die an Krebs erkrankt waren und es ihnen deshalb wichtig war, darauf aufmerksam zu machen. Sie schreiben in ihrem Buch Die große Pause auch erstmals darüber, dass ihre Mutter 2018 verstorben ist an Lungenkrebs. Wieso haben Sie so lange damit gewartet, es öffentlich zu machen?
Weil ich grundsätzlich aus einer Familie komme, in der man Gefühle nicht unbedingt zeigt und weil ich auch die Überschneidung zwischen meinem Privatleben und meinem Berufsleben ja sowieso schon genug habe, dadurch, dass ich nun mal meine privaten Dinge wie meine Familie, auch wenn es Kunstfiguren sind, die auf realen Figuren basieren, nun mal in die Öffentlichkeit getragen habe und weil ich das erstmal mit mir selbst ausfechten musste. Ich habe natürlich den schwierigen Fall, dass ich nun mal über meine Familie in der Öffentlichkeit gesprochen habe und als meine Mutter dann unheilbar an Lungenkrebs erkrankte, da war auch klar, dass das erst für längere Zeit innerhalb meines Familienkreises bleiben würde, auch während sie erkrankt war und nachdem sie verstorben ist. Und jetzt, als Corona ausbrach und als der erste Lockdown kam, hatte ich das erste Mal in den letzten Jahren, meine Mutter ist im Mai 2018 verstorben, die Zeit, zurückzublicken auf diese für mich privat wahnsinnig schwierige Zeit. Ich wollte aber auch kein Buch über Trauer oder Krebs oder sowas schreiben, sondern ich wollte, das Buch dreht sich größtenteils sehr humoristisch um den Verlust von Freiheit und den Verlust von Kontrolle. Und genau das ist Corona am Ende für mich. Es ist der Verlust von Freiheit und Kontrolle und das gleiche Gefühl hatte ich auch damals, als meine Mutter erkrankte. Weil als Angehöriger eines Krebskranken, von dem man weiß, dass ihm auf lange Sicht nicht zu helfen sein wird, ist das Schlimmste das Mitleiden und auch der Kontrollverlust, dass man keinen Einfluss darauf hat, auf die Entwicklung. Natürlich kann man unterstützen, man kann dabei sein und das habe ich auch alles getan, aber man sieht trotzdem in gewissem Maße hilflos zu.
Vielleicht haben Sie ja auch diese Zeit unter Corona-Bedingungen gebraucht, um das ein klein bisschen verarbeiten zu können, weil vorher, Sie haben ja einfach mit Volldampf weitergearbeitet die ganze Zeit.
Ich habe immer mit Volldampf weitergearbeitet, auch während der Erkrankung meiner Mutter, was jetzt nichts mit Gefühllosigkeit zu tun hatte, sondern auch mit ihrem ganz bewussten Wunsch. Meine Mutter war eine sehr pflichtbewusste und sehr preußisch erzogene Frau. Und die hat gesagt, wenn du auch nur einen Termin verpasst, weil ich jetzt hier diese blöde Krankheit habe, dann verzeihe ich dir das nicht. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Ich habe mich aber auch daran gehalten. Ich bin trotzdem jeden Morgen ins Hospiz gefahren und jeden Abend auf die Bühne. Und das war sicherlich mit Abstand die schwierigste Zeit meines Lebens. Weil nun mal der Spagat zwischen dem empfundenen Gefühl, und ich kann nicht umhin zu sagen, dass es da wirklich Tage der totalen Verzweiflung gab, und dem, was ich nun mal dem Publikum versprochen habe, das ein Ticket für meine Show gekauft hat, nämlich, dass sie 2 Stunden gut unterhalten werden und mit einem Lachen da rausgehen. Dieser Spagat dazwischen war abartig schwierig teilweise.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wie haben denn Ihre Fans, die Leser Ihres Buches, reagiert, als Sie vom Tod Ihrer Mutter erfahren haben?
Mit großem Mitgefühl. Und das hat mich sehr gefreut. Also da war überhaupt keine blöde Rückmeldung. Das Buch endet mit der Erzählung über das Versterben meiner Mutter und setzt trotzdem noch einen hoffnungsvollen Punkt darauf. Es geht nicht darum, die Leute mit Tränen zu entlassen. Trotzdem war es so, dass meine Mutter in meiner Bühnenarbeit ja weiter existierte und weiterlebte. Und das war ein Zustand, den ich so nicht mehr stehen lassen konnte. Mir haben Leute zum Geburtstag meiner Mutter weiterhin Briefe geschrieben und Pakete für sie geschickt. Und das tat mir natürlich von Herzen weh, weil ich privat wusste, dass sie gar nicht mehr am Leben ist. Und das einmal klarzustellen, einmal zu sagen, Leute, hört mal, ich habe meine Mama verloren, so wie das vielen von euch wahrscheinlich genauso geht, die ihr einen Elternteil verloren habt. Sie ist ein Stück weit unsterblich geworden durch die Geschichten, die ich über sie geschrieben habe. Das war eigentlich ein sehr schönes Gefühl. Ich habe mich wahnsinnig gefreut darüber, dass die Menschen so großherzig und so liebevoll mit dieser eigentlich sehr privaten Informationen umgegangen sind.
Eine wunderbare Geschichte von Ihrer Mutter gibt es auch noch in dem Buch, unter anderem über einen Einkauf bei Karstadt, den Ihre Mutter und Ihr Vater und Sie noch zusammen getätigt haben. Können Sie die mal kurz erzählen?
Ich glaube, besser kann man meine Mutter nicht charakterisieren. Da hat mir ein befreundeter Komiker mal geschrieben, dass er in Tränen vor dem Buch saß, als er das las und er auch meine Mutter mal kennengelernt hat und genau wusste, dass das exakt so war. Meine Mutter war schon sehr krank und schon von der Krankheit auch gezeichnet und wir standen bei Karstadt und kauften Kleidungsstücke für meinen Vater ein, weil meine Mutter glaubte, dass sie zum Ende ihres Lebens für ihn nochmal alles sortieren müsste. Und ich will da gar nicht mal so widersprechen, weil mein Vater schon in gewissen Maßen manchmal etwas weltfremd ist und manche Dinge wie selber Klamotten kaufen nie gemacht hat oder auch kochen oder so. Und standen wir bei Karstadt und sie hielt ihm irgendwie ein Kleidungsstück vor die Brust nach dem anderen und schmiss alles einfach nur so in den Korb und dann kam ein Verkäufer und völlig unbedarft, der wusste ja gar nicht, was los ist und kam auf uns zu so mit reibenden Händen und sagte, schon kann ich Ihnen irgendwie helfen, weil der sah ja, dass wir gerade richtig viel Umsatz produzieren und meine Mutter guckte ihn nur gerade an und sagte, ich kratz ab. Und ich will, dass mein Mann nicht aussieht, als wenn er von der Wohlfahrt eingekleidet wäre. Sie können uns nicht helfen. Und ich dachte, oh mein Gott, Mama. Ne? Aber es war, wie meine Mutter war und wie ich sie erinnere. Und ich finde, dass das, zumindest im Buch, wenn man es liest und die anderen Bücher über meine Mutter gelesen hat, kann man sich genau vorstellen, dass es auch so war.
Und ich glaube, der Verkäufer wird nie wieder einen Kunden fragen, was der Anlass seines Einkaufs ist.
Ja, traumatisiert fürs Leben.
Lassen Sie uns mal über die Zukunft reden. Sie machen aktuell Ihre beiden Podcasts, Alliteration am Arsch und Bratwurst und Baklava. Ihr Bühnenprogramm hat notgedrungen aktuell Pause. Ist derzeit irgendwas Neues geplant bei Ihnen?
Also ich mache wahrscheinlich jetzt ein paar neue Fernsehshows, über die ich leider noch nicht wirklich sprechen darf. Aber es wird auf jeden Fall einiges von mir auf dem Sender zu sehen geben. Die Podcasts werden beide im Sommer auf Tour gehen. Das heißt, wir werden Open Airs spielen. Das haben wir letzten Sommer auch schon gemacht, wo wir einfach, wir haben wirklich, mit beiden Podcasts habe ich das große Glück, dass wir sehr große Zuhörerschaft mittlerweile haben. Und wir waren total irritiert, als wir dann irgendwie bei Alliteration am Arsch den ersten Tourtermin letzten Sommer dann irgendwie angekündigt haben, gesagt haben, Leute, kommt doch nach, ich glaube, nach Dortmund. Und innerhalb von 2 Minuten waren 500 Karten verkauft. Das war schon irre. Das kriege ich alleine als Bühnenkünstler so schnell noch nicht mal hin. Und das Gleiche werden wir diesen Sommer auch wieder machen, weil sich ja voraussichtlich zumindest die normalen Veranstaltungen nicht durchführen lassen werden können bis Sommer. Und dann wird es nächstes Jahr, wenn ich hoffentlich diesen Herbst meine Tourtermine meiner Lustig aber Wahr-Tour, der ich seit 2 Jahren oder 1,5 Jahren jetzt pausiere, durchgeführt haben werde, wird es ein neues Programm geben.
Auf was freuen Sie sich denn persönlich am meisten, wenn wir alle geimpft sind und wieder ein einigermaßen normales Leben führen können? Sind es diese Tourtermine?
Ja, ich freue mich drauf, wieder auf der Bühne zu stehen. Ich freue mich aber auch drauf, wieder vor der Bühne zu stehen. Ich habe zum Beispiel seit 2,5 Jahren Karten für die erste Reihe bei Pearl Jam, also Stehplatzkarten, die ich immer mein Leben lang mal sehen wollte. Und die Jungs werden ja auch nicht jünger, die sind auch alle schon Mitte 50. Das würde ich wirklich gerne wieder erleben und ich würde einfach auch wahnsinnig gerne wieder mit meiner Frau in einem Restaurant sitzen und einfach nur einen Teller hingestellt bekommen und einen schönen Abend haben, in dem ich nicht selber schlecht gekocht habe.
Ich drücke Ihnen und uns allen die Daumen, dass es in absehbarer Zeit wieder möglich ist. Jetzt müssen wir alle noch ein bisschen durchhalten. Wenn Sie mal Langeweile haben, und auch das soll es unter Corona-Bedingungen zu Hause ja durchaus geben, spielen Sie ganz gerne Gesellschaftsspiele, wie ich aus Ihrem Buch weiß. Zum Beispiel Scrabble, ein Spiel, mit dem Sie schon eine Art Kindheitstrauma verbinden. Wie liefen die Scrabble-Abende bei Ihnen zu Hause als Kind mit Ihren Eltern ab?
Ja, es war wie alles, was so jetzt in Richtung Grammatik und Schreiben und so ging, war das mit meinem Vater kaum möglich, weil ich dann irgendwie 5 Jahre alt war und Sachen wie Haus oder Tee gelegt habe und er Methyloxidase legte und sagte, ich habe gewonnen, alle Punkte. Das hat sich bis heute fortgesetzt. Ich habe jetzt 20 Jahre später zur Corona-Krise nochmal Scrabble rausgekramt. Ich habe es nochmal gekauft und musste wieder feststellen, dass ich und das Spiel keine Freunde mehr werden.
Sie muss mit ihrer Schwiegermutter spielen, ne?
Ich habe es mit meiner Schwiegermutter gespielt und sagen wir mal so, sie hat auch für drei Buchstabenworte recht lange gebraucht. Und es ist ein doch relativ zähes Spiel, wenn man sich da mal länger mit auseinandersetzt. Also Scrabble ist eine Herausforderung,
wenn man wartet, im Familienkontext, bis der andere fertig wird mit Legen, genau.
Richtig.
Herr Bielendorfer, ich habe für Sie als kleines Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für Leute genommen haben, jetzt ein Spiel, das hoffentlich etwas mehr Geschwindigkeit in Ihre Spieleabende reinbringt als Scrabble. Das ist nämlich so ziemlich das Gegenteil davon. Das heißt Geistesblitz. Da müssen Sie nämlich blitzschnell reagieren und alle spielen gleichzeitig gegeneinander. Also keiner muss auf den anderen warten. Das macht Ihnen auf jeden Fall tierisch Spaß und vertreibt garantiert Corona-Stimmungstiefs.
Das ist ja nett. Dankeschön.
Ja, danke, dass Sie Zeit für Leute hatten und alles Gute.
Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.